Am liebsten würde ich jetzt mit meiner letzten Predigt vor ein paar Wochen wieder anfangen, mit der Güte Gottes. Zu wissen, dass der Vater uns umarmt. Da haben wir über den verlorenen Sohn gesprochen. Wie der Vater dich begegnet, wenn du nach Hause kommst, wenn du zu ihm kommst. Wie freundlich er dir gegenüber ist. Ich habe dich je und je geliebt. Das haben wir gerade gehört im Lied. Wir erleben ganz unterschiedliche Nachrichten und es ist oft schwer im Leben, das Leben so durchzuleben. Ich bekomme zum Beispiel immer wieder einen Brief über die Verfolgung der Christen. Im letzten Brief stand, es waren öffentlich Missionarsfrauen vergewaltigt, dann enthauptet, dann ihre toten Körper öffentlich gekreuzigt. Solange diese Frauen noch lebten, priesen sie Gott und beteten zu Jesus. Was geht durch unseren Kopf, wenn wir solche schlimmen Nachrichten hören? Ist dein Gott immer noch stark genug, dass du ihm auch in solchen grausamen Tagen vertraust? Wie kennst du Gott? Ist Gott zu deinem Leben geworden? Wie der Psalmist David sagt im Psalm 63, 4, denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Oder raubt deine Angst dir jeglichen Glauben? Wer Gott ist, hat direkt was mit deinem persönlichen Leben zu tun. Wie du ihn erkennst, wie du ihm glaubst, wie du ihn siehst. Heute wollen wir über die Gerechtigkeit Gottes sprechen. 1. Mose 18, 25. Sollte der Richter aller Welt nicht Recht richten? 5. Mose 10, 17. Denn der Herr, euer Gott, ist der Herr, der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtgebietende Gott, der die Person nicht ansieht und kein Bestechungsgeschenk annimmt. Psalm 19, 10. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Psalm 92, 16. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels, kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Psalm 97, 2. Dichte Wolken und Dunkelheit umgeben ihn. Gerechtigkeit und Recht, darauf gründet sich sein Thron. Offenbarung 16, 5 und 7, bis 7. Daraufhin hörte ich den Engel, dem die Gewässer unterstellt waren, sagen, gerecht bist du, heiliger Gott, der du bist und der du warst, und gerecht sind die Strafen, die du verhängt hast. An den Händen dieser Menschen klebt Blut, auch an dieser Mörder, die die Christen im Mittelosten immer wieder umbringen und auf schreckliche Art und Weise. Das Blut derer, die zu deinem heiligen Volk gehören und das Blut der Propheten. Darum hast du ihnen Blut zu trinken gegeben. Hier spricht er darüber, sie werden dafür gerecht bestraft werden. Sie haben es nicht anders verdient Und vom Altar her hörte ich eine Stimme sagen, ja Herr, du allmächtiger Gott, deine Gerichtsurteile sind richtig und gerecht. Wenn du Gott kennst, dann weißt du, dass er absolut gerecht ist. Wir wollen diese Gerechtigkeit Gottes auch etwas definieren. Was meinen wir, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen? Die Gerechtigkeit Gottes ist die Perfektion seiner Natur, wobei er grenzenlos gerecht ist und sich selbst und in allem, in sich selbst und in allem, was er tut. Die Gerechtigkeit seiner göttlichen Natur wird somit ausgeübt in seinem moralischen Regieren. In anderen einfachen Worten, die Gerechtigkeit Gottes ist seine Natur, die er auslebt. Es ist nicht einfach ein Teil von Gott, sondern Gott ist gerecht. Er ist so. Erst gibt Gott seinen Geschöpfen gerechte Gesetze, dann erfüllt er sie gerecht. Gerechtigkeit ist nicht ein freiwilliges Produkt seines Willens, sondern das unveränderliche Prinzip seiner eigenen Natur. Dementsprechend fordert der Schöpfer von den Geschöpfen volle Erfüllung des Gesetzes, was der Mensch nicht in der Lage war zu erfüllen, weil nur Gott heilig und gerecht ist, die Menschen aber voller Sünde und Schmutz sind. In Römer 1, Kapitel 1 und 2 werden zwei Gruppen von Menschen erwähnt. Die einen im ersten Kapitel versuchen gar nicht, Gott zu gefallen. Wir lesen in Römer 1, Vers 18, Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden, Vers 22, 23, in die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Die zweite Gruppe der Menschen im zweiten Kapitel hielten sich für etwas Besseres und versuchten das Gesetz Gottes zu erfüllen, so gut sie konnten. Aber auch sie scheiterten. Wir lesen in Römer 2 von Vers 1. Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich machst. Vers 19. Du bist überzeugt, dass es dein Auftrag ist, ein Führer der Blinden zu sein und ein Licht für die, die in Finsternis sind. Ein Erzieher, denen es an Einsicht fehlt, und ein Lehrer der Unwissenden. Schließlich besitzt du ja das Gesetz, den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit. Wenn du nun andere belehrst, warum dann nicht auch dich selbst? Du predigst, man dürfe nicht stehlen. Warum stiehlst du? Du sagst, man solle die Ehe nicht brechen. Warum brichst du die Ehe? Du verabscheust die Götzen. Warum bereicherst du dich dann an ihnen, indem du ihre Tempel plünderst? Du redest voller Stolz vom Gesetz und gleichzeitig brichst du es und raubst Gott damit die Ehre. Genau wie es in der Schrift heißt, euretwegen wird der Name Gottes bei den Völkern in den Schmutz gezogen. Nun mussten die Menschen erkennen, dass sie nicht in der Lage waren, dem hohen Standard Gottes das Gesetz zu halten. Dieses konnten sie nie erreichen. Dafür war das Gesetz auch gar nicht gegeben. Es war dafür gegeben, damit die Menschen erkennen, dass sie hoffnungslos verloren sind. So mit Gott wie die Luft zum Atmen brauchen. Und ohne ihn nur Hoffnungslosigkeit und Tod in Aussicht haben. Römer 5,20, das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Psalm 89,15, Gerechtigkeit und Recht, darauf gründet sich dein Thron. Gerechtigkeit ist nicht etwas, das Gott hat, sondern wer Gott ist. So wie Gott Liebe ist, so ist er auch Gerechtigkeit. Man hört manchmal Menschen sagen, und ich habe es bestimmt auch schon mal gesagt, die Gerechtigkeit Gottes hat Gott dazu gezwungen, so oder so zu handeln. Das ist nicht ganz korrekt. Wir müssen uns daran erinnern, dass Gerechtigkeit nicht etwas außerhalb von Gott ist, das Gott erstmal erreichen muss. Wenn du an einen Gott glaubst, wo Gerechtigkeit außerhalb von ihm ist, dann hast du einen schwachen Gott, der einen bestimmten Druck von außen standhalten muss. Gott muss gar nichts tun. Gott ist Gerechtigkeit in Person. Gott ist grenzenlos gerecht. Der Grund, warum Gott tut, was er tut, kommt von innen, aus ihm heraus. Weil Gott so ist, wie er ist, tut Gott, was er ist. Wenn Gott so unendlich gerecht ist, Gerechtigkeit in Person, wie kann dieser Gott dann Sünder retten? Wir Menschen stellen uns diese Frage nicht oft, weil wir Menschen in unserer Gesellschaft die Errettung Gottes billig gemacht haben. Heute stehen manche Priester vor dem Grab eines gottlosen Menschen und sagen, der kommt bestimmt in den Himmel. Wen wollen wir damit ermutigen? Wenn sogar der Platz am Grab zur Verführung der Zuhörer wird, wenn die Menschen sogar da nicht merken, dass sie ohne Gott verloren sind, dass sie Gott brauchen, um zu ihm zu kommen. Die Frage, wie kann der so ein vollkommen gerechter Gott, wie kann der Sünder retten, ist eine Frage, die wir uns heute stellen wollen. Und diese Frage wollen wir versuchen, stückweise zu beantworten. Ich muss hierzu gleich gestehen, dass meine Erkenntnis vollkommen unvollkommen ist. Alleine Gott kann diese Frage vollkommen beantworten. Doch wir können es gar nicht alles erfassen. Und doch auf dem Weg dahin finden wir immer wieder Gold. Gold, das uns dazu bringt, dass wir sagen, ja Herr, dir möchten wir uns hingeben. Dir möchten wir Glauben schenken. Wie kann der gerechte Gott Sünder retten? Eine Antwort ist die Einheit Gottes. Gott ist eins. Was heißt das? Es heißt, Gott ist nicht aus vielen Teilen zusammengestellt. Du und ich, wir bestehen aus Geist, Seele und Körper. Du hast ein Gedächtnis mit Erinnerungen, Sachen, die du vergessen hast. Du hast Eigenschaften, die, wenn man die wegnimmt, du immer noch der bist, der du bist. Bestimmte Teile deines Gehirns können absterben, aber du bist, kannst weiterleben. Du kannst vergessen, aber auch Neues lernen. Es ist, weil du nicht eins bist, sondern aus vielen Teilen bestehst. Gott aber ist eins, der dich gemacht hat und dich zusammengefügt hat. Und du kannst einige Sachen verlieren, aber du bist immer noch da. Mit Gott ist es anders. Gott ist eins. Die Juden glaubten an den einen Gott. In 5. Mose 6, 4 lesen wir: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und in der deutschen Übersetzung wird immer wieder allein. Gegenüber all den anderen Götzen ist er der einzige Gott, alleine Gott. Und das ist auch Teil der Bedeutung aus dem Hebräischen. Aber es gibt da auch noch eine Bedeutung. Und ja, ins Englische wird das oft übersetzt, er ist ein Gott. Und auch in der Lehre der Juden wurde das immer ganz klar gestellt, dass er ja ein Gott ist in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber trotzdem ein Gott. Und aber auch noch ein Gott in seinen Eigenschaften, in seiner Liebe. Ein Gott in seiner, der gleiche Gott in seiner Gerechtigkeit. Die können miteinander. Seht ihr den Unterschied? Er ist nicht nur alleine Gott, sondern auch ein Gott. Wir sollten über Gott nicht denken, dass er aus Teilen besteht, die sich untereinander ergänzen, sondern er besteht nicht nur aus diesen Teilen, sondern er ist eins. Seine Eigenschaften, sie widersprechen sich nie. Weil der Mensch nicht eins ist, sondern aus vielen Teilen besteht, widersprechen sich diese Teile oft untereinander. Es ist besonders auch wieder in den Staaten, in den USA, zu beobachten, dass ein Richter vom Gesetz her gezwungen wird, einen Menschen zum Tode zu verurteilen. Und er wird ganz blass. Er hat aber so große Kämpfe in sich. Ein Teil von ihm will diesem Verbrecher Gnade walten lassen. So kämpfen Gerechtigkeit und Gnade gegeneinander in diesem Richter. Und er ist aber gezwungen, ihn zum Tode zu verurteilen. Es ist, weil wir Menschen aus Teilen zusammengefügt wurden, die auch oft gegeneinander kämpfen. Deshalb gibt es auch den Psychologen, der versucht, all diese Teile in Einklang zu bringen. Wir wissen, dass das nicht funktioniert, aber wenigstens versuchen die es. Gott besteht nicht aus mehreren Teilen, sondern er ist eins. Auch die Eigenschaften Gottes bekämpfen sich nicht untereinander. Gott ist eins. Wenn Gott jemandem ewiges Leben schenkt, dann steht Gott mit seinem ganzen Wesen dahinter. Seine Gerechtigkeit widerspricht seiner Liebe nicht und seiner Gnade auch nicht. Wenn Gott über einen Menschen urteilt und sagt, dieser Mensch ist für immer verdammt, dann steht Gott mit seinem ganzen Wesen dahinter. Seine Liebe und Gnade widersprechen der Gerechtigkeit Gottes nicht. Wir haben oft dieses falsche Bild von Gott, besonders in der Evangelisation. Da stellen wir uns ein Richtersaal vor, wo Gott auf dem Thron als Richter sitzt, und das Gesetz irgendwo außerhalb ist und dann kommt immer wieder die Anklage. Und Gott sagt, ah, ich will diesen Menschen doch erretten. Doch ich kann es nicht, weil dieses Gesetz von außen es nicht erlaubt. Nein, so ist es bei Gott nicht. Gott ist gerecht und Gott ist das als Person. Er entscheidet von innen heraus in vollem Einklang mit all seinen Eigenschaften. Und wenn Gott einem Menschen ewiges Leben schenkt, dann steht auch Gott mit seinem ganzen Wesen dahinter. Nun kommen wir zu unserer Frage zurück. Wie kann der gerechte Gott Sünder retten? Indem Gott eins ist und seine Gnade und Liebe sich nicht mit seiner Gerechtigkeit widersprechen. Eine weitere Antwort auf die Frage, warum Gott gerecht, der gerechte Gott Sünder retten kann, ist das Leiden Christi. Als Jesus Christus mit seinem Blut das Opfer für uns am Kreuz war. Jesus Christus, der die Natur des Menschen annahm, war auch vollkommen Gott. Er hat am Kreuz für uns gelitten, um unsere Sünden mit seinem Blut zu bezahlen. Dieses Leiden war grenzenlos. Es war mit der großen Macht Gottes und es war perfekt. Grenzenloses Leiden hat keine Grenzen. Es ist so tief, so lang, so breit, so hoch, so schlimm, dass es keine Grenzen hat in seiner Macht. So hat das Leiden Jesu Christi, als sich der Himmel verdunkelte, war es grenzenlos in seiner Macht. Nun war das Leiden Christi nicht nur grenzenlos, sondern auch allmächtig. Es ist für einen guten Menschen möglich, etwas zu machen. Wir Deutschen glauben, dass wir unsere Autos sehr gut machen können. Ja, es gibt immer wieder mal irgendwelche Fehler, aber im Großen und Ganzen sind wir sehr stolz auf unsere Autos. Aber es gibt immer noch was. Es ist für uns Menschen auch fast unmöglich, etwas zu sein, aber halt nicht ganz. Alles, was wir schaffen und tun, ist unvollkommen. Aber nicht bei Gott. Wenn Gott etwas macht, steht er mit seiner ganzen Macht dahinter. Gott ist nie fast etwas, sondern immer vollkommen, was er ist. Und als er der Schöpfer des Universums am Kreuz starb, war er auch mit seiner ganzen Macht dabei. Die Kraft des Kreuzes, Sünder zu retten, ist unendlich groß. Und seine große Macht spielt hier eine Rolle. Diese Kraft des Kreuzes, die sie hat, die Gott hat, mit seiner Erlösung Menschen zu erretten. Die für immer tot waren, für immer verloren, keine Möglichkeiten hatten, zu Gott zu kommen und nun neue Menschen werden und Hoffnung haben. Gott ist nicht nur grenzenlos und mächtig, sondern auch perfekt. Jesu Blut, das uns reinwäscht von unseren Sünden, ist perfekt. Man kann nichts dazu tun, auch nichts wegnehmen. Im Alten Testament mussten die Priester ein Lamm nehmen, das keine Fehler hatte, um Opfer zu bringen, die die Sünde nicht wegnahmen, sondern lediglich Gottes Zorn besänftigten. Dieses Opferlamm war ein Sinnbild für das perfekte Lamm, den Messias, Jesus Christus, der noch kommen sollte. Wir lesen in Hebräer 10, 11 bis 14. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechten Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Jesus Christus ist das absolut heilige und perfekte Lamm Gottes. Nochmal zur Frage, wie kann der absolut gerechte Gott Sünder retten? Durch sein Leiden am Kreuz, sein unendlich starkes Leiden, das er mit seiner ganzen Macht als Gott dieses Erlösungswerk vollbrachte und dass er das perfekte Lamm war, der sich für unsere Sünden, für uns geopfert hat. Damit Menschen, die an Jesus Christus als ihren Erlöser glauben, die Schuld für ihre Sünden bezahlt bekommen und die Gerechtigkeit Christi als ein Geschenk bekommen. Eine weitere Antwort auf die Frage ist, warum der gerechte Gott Sünder rettet, ist, dass Gott unveränderlich ist. Er ist eins. Die Gnade Gottes bedeutet einfach gnädig, dass Gott gnädig ist. Die Gerechtigkeit Gottes, die kann sich voll ausfalten in ihm und sie bedeutet einfach, dass Gott gerecht ist. Die Liebe Gottes zeigt er uns, indem er uns zeigt, wie sehr er uns lieb hat. Das Erbarmen Gottes zeigt uns, dass Gott Erbarmen hat. All das kommt aus Gott heraus und es ist etwas, was Gott ist. Erbarmen kommt aus der Güte Gottes. Doch ist Güte nicht Güte ohne die Gerechtigkeit Gottes. Seht ihr, so ist Gott gut und auch gleichzeitig voll gerecht. Wenn Gott die Bösen bestraft, ist das richtig und gut. Wenn Gott Sünder rettet, ist auch das richtig und gut, weil es dem Wesen Gottes entspricht. So verhält sich Gott, der Vater, und Gott, der Sohn, und Gott, der Heilige Geist, immer wie Gott, seinem eigenen Wesen entsprechend. Es kann im Leben vieles schief und komisch laufen. Deine Frau ist vielleicht beleidigt, dein Freund auf einmal so kalt zu dir. Es gibt Kriege in der Welt und Ungerechtigkeit auf Arbeit und überall um dich herum. Doch Gott bleibt immer gleich. Er bleibt immer derselbe. Gott verhält sich immer nach seinen Eigenschaften, seiner Liebe, seiner Gerechtigkeit und Gnade. Gott verhält sich immer wie Gott. Bist du nicht glücklich, dass du nicht irgendwann dich selber irgendwie in den Himmel schmuggeln musst? Das wird nie klappen, möchte ich ihm voraussagen. Gott wird nicht eines Tages die Gemeinde angucken, in der du warst, und sagen, das war eine gute Gemeinde. Der war in der Gemeinde. Dann lasse ich den doch in das Himmelreich. Oder der hatte eine fromme Mutter, die mich geliebt hat. Dann lasse ich ihm doch ins Himmelreich. Das wird nie geschehen. Und sowas, dass Gott dann auf einmal merkt, oh, der ist doch befleckt. Und dass er dich dann auf einmal aus dem Himmelreich rauswirft. Sowas wird nie geschehen. Denn Gott ist absolut im Einklang mit sich selbst. Der eine Gott spricht in seiner Liebe und Gnade und Gerechtigkeit mit einer Stimme. Tod dem Sünder, sagt er, mit der gleichen Stimme wie Leben dem Sünder. Die, die an Jesus Christus als ihren Erlöser nicht glauben, werden ewige Verdammnis in der Hölle erleben. Und es wird sie keiner retten können. die aber an Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser glauben, werden ewiges Leben mit Gott haben, im Himmel haben. Und keiner wird sie beschuldigen können. Wisst ihr, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das sagt Gott in seinem Wort. Und deshalb alleine kann ich das so genau sagen. Oh, wie wunderbar wie geheimnisvoll und wie herrlich doch unser Gott ist. Zum Abschluss lesen wir uns noch Römer 5, 18 bis 19. Wir stellen also fest, genau wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, das war die Verfehlung von Adam, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das ewige Leben. Das war die Tat, wo Jesus selber die Schuld der Menschen am Kreuz bezahlt hat. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Dieses alle zu Gerechten beschränkt sich hier auf die, die an Jesus als ihren Erlöser glauben. Das finden wir dann aus dem Zusammenhang heraus. So, hier ist die Botschaft für heute Morgen. Unabhängig, wie groß deine Sünde ist, ob du ein Mörder bist oder ein Lügner, ein Mensch, der in Unzucht lebt oder einer, der üble Nachrede praktiziert, was du auch immer getan hast, kann heute mit Gott in Ordnung gebracht werden. Nicht auf der Basis deiner gerechten Werke, sondern auf der Basis von Gottes gerechtem Werk. Nicht auf der Basis deines Gehorsams, sondern auf der Basis des Gehorsams Jesu Christi am Kreuz. Nicht auf der Basis deiner Menschlichkeit, sondern auf der Basis deines Glaubens. So bitte ich dich, vertraue dich Jesus Christus an. Glaube ihm, dass er am Kreuz mit seinem Blut die Strafe für deine Sünden auf sich genommen und bezahlt hat. Glaube Jesus Christus für deine Gerechtigkeit, dass er sein Leben gab, damit du leben kannst, damit du Hoffnung hast auf ein ewiges Leben. Jesus Christus ist dann zu deiner vollen Gerechtigkeit geworden. Dann, wenn du das glaubst, ist es schon geschehen. Und du kannst deinen Richter und Schöpfer ohne Angst begegnen. Du brauchst dich sogar vor dem Tod nicht fürchten. Was für einen großen, gerechten Gott haben wir, der auch in der Lage ist, Sünder zu retten. Lass uns nochmal aufstehen und zusammen beten.